Ich kann nicht entscheiden, ob ich falle, aber ich kann entscheiden, wie ich lande. Und wenn ich daran arbeite, dass ich es liebe, nicht von hier zu sein und dass ich stolz drauf bin und dass ich stolz drauf bin, dass ich mehrere Sprachen gelernt habe und anders denke und anders fühle, dann kann ich vielleicht so eine kleine Schutzschicht dagegen bauen.
Was ist los in Deutschland? Zunehmend extremer bestimmt ein entfesselter Rassismus den hiesigen medialen Diskurs und die politischen Debatten. Er bedroht nicht nur konkret Millionen von Menschen in diesem Land, sondern das demokratische Gefüge an sich wird darüber in Frage gestellt. Offene Rechtsbrüche, Hetze gegen MigrantInnen und wahnhafte Bedrohungsszenarien werden wie selbstverständlich ausagiert. Und das nicht nur ganz rechts außen, sondern gerade auch aus der sogenannten liberalen Mitte der Gesellschaft heraus. Obwohl immer wieder Hunderttausende gegen Faschismus auf die Straße gehen, gibt es wenig vernehmbare Stimmen, die sich offensiv für unsere Migrationsgesellschaft aussprechen und sie als gesellschaftlichen Reichtum beschreiben. Über diese extremen Angriffe auf die Demokratie, die vor allem auf dem Feld der Migration stattfinden, spreche ich im heutigen Manipod mit Gilda Sahebi. Gilda Sahebi ist Politikwissenschaftlerin, Ärztin und Autorin und arbeitet als freie Journalistin für viele Printmedien wie etwa Taz oder dem Spiegel. Sie ist außerdem häufiger Gast in Talkshows, Podcasts und auf zahlreichen Bühnen. Über 100.000 Menschen folgen ihren Social-Media-Kanälen, auf denen sie tagtäglich das politische Geschehen in Deutschland, aber auch international kommentiert. Und jüngst ist ihr wirklich empfehlenswertes Buch »Wie wir uns Rassismus beibringen – Eine Analyse deutscher Debatten« im Fischer Verlag erschienen. Mein Name ist Massimo Perinelli und ich hoste den Manipod, dem migrationspolitischen Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo Gilda.
Hi Massimo.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Mich auch, danke.
Du bist eine genaue Beobachterin der Debatten, des politischen Diskurses hier, des parlamentarischen Geschehens. Jetzt auch gerade bist du sehr stark beobachtest du und kommentierst du auch zu den Koalitionsverhandlungen, die jetzt gerade stattfinden. Man könnte eigentlich sagen, dass man meinen Eindruck, du sitzt Friedrich Merz im Nacken und guckst genau, was da eigentlich passiert, und zwar gerade im Feld von Migration und Rassismus. Genau, die CDU und überhaupt der ganze politische Diskurs ist sehr stark nach rechts gedriftet. Das beschreibst du auch sehr genau, wie eigentlich im Grunde genommen Konzepte der AfD dort übernommen werden, wie sozusagen im Wahlkampf sich auch Ideen oder Gängelungen über Entrechtungen und Hetze gegen Migrantinnen eigentlich überschlagen. Ich hatte teilweise gerade im Wahlkampf teilweise wirklich einen Überblick verloren, weil jeden Tag aus einer neuen Ecke ein neuer Vorschlag kam. Und da war ich sehr froh, dass ich deinen Posts auf Social Media und in den Printmedien verfolgen konnte, weil du eigentlich sehr genau und eigentlich alles oder sehr viel sozusagen dir da anschaust. Ich hatte teilweise das Gefühl, wenn man dir folgt, dann ist man eigentlich gut informiert. Wenn du jetzt jemand aus einem anderen Land, der sich jetzt vielleicht in Deutschland nicht so gut auskennt, beschreiben müsstest mit wenigen Sätzen, was hier eigentlich los ist in Deutschland, wie würdest du diese Situation beschreiben?
Oh Gott, gute Frage, finde ich eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde beschreiben, dass hier gerade ein autoritärer Umbau beginnt, wie in vielen Staaten der Welt. Also entweder die sind schon autoritär, die Zahl der Demokratie nimmt ja gerade ab weltweit. Und Deutschland begibt sich auch auf diesen Weg. Ich glaube, das würde ich sagen.
Wenn du es nochmal genauer beschreiben kannst, was ist gerade los in Deutschland? Was passiert hier gerade? Also wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also ich meine, wir haben eine autoritäre Partei im Parlament. Jetzt auch nicht seit vorgestern, die ist ja schon relativ lang da, seit 2017. Und die Ideen der AfD sind ja jetzt nicht neu. Also die hat die ja nicht erfunden, die hat ja nicht irgendwie autoritäre Ideen erfunden. Die hat nicht erfunden, dass man Menschen unterdrücken muss, dass man gegen Menschen hetzen muss, dass man Menschen spalten muss. Das ist ja so ganz klassisch schon vielfach beschrieben, dass autoritäre Kräfte das machen, um an die Macht zu kommen. Das ist ja nicht neu. Das Problem ist, also diese ganzen rassistischen Narrative und diese ganzen Spaltungserzählungen sind ja auch nicht neu. Die haben wir ja auch in Deutschland schon. Ich meine, wenn man sich anguckt, was die Bild-Zeitung in den 70ern geschrieben hat oder in den 80ern, unterscheidet sich jetzt nicht besonders viel von heute. Von den 2000er Jahren schon, da war es so ein bisschen, da war tatsächlich die Lage so ein bisschen, das Fenster hat sich geöffnet zu einer echten sozusagen Einwanderungsgesellschaft. oder zu einer echten demokratischen Gesellschaft. Das Fenster hat sich wieder geschlossen. Aber das Problem ist eben, dass jetzt diese autoritäre Kraft parlamentarisch verankert ist und die anderen Parteien damit absolut phänomenal, katastrophal umgehen. Also, dass sie nicht diese autoritären Erzählungen, dass sie sich denen entgegenstellen, sondern dass sie halt noch, die eigentlich noch mehr nehmen wollen in dem Glauben, man würde irgendwie WählerInnen wieder zurückkriegen, wenn man das, ich weiß noch, lauter sagt oder so. Also einfach das Gleiche sagt wie die anderen.
Würdest du wirklich sagen, dass das der Grund ist? Also es wird ja immer gesagt, ne, wir müssen das eigentlich übernehmen, sonst rennen alle Leute zur AfD, wenn wir nicht selber sozusagen diese Position der Härte übernehmen. Wir können das ja mal konkret machen. Du hast jetzt heute gerade, habe ich heute auf deinem Instagram-Account gelesen, nochmal einen Post gemacht zu den Flügen, jetzt diesem Flugzeug aus Afghanistan, was nochmal Menschen hierher gebracht hat, den sie ja, den Deutschland einen Schutz versprochen hatte, schon vor Jahren, als sozusagen die Deutschen da auch abgezogen sind, als die Taliban übernommen haben dort. Und diese Menschen sind ja eigentlich genau die, für die damals eigentlich die militärische Intervention, auch der Einsatz der Bundeswehr gerechtfertigt wurden. Also,
genau, haben sie zumindest gesagt.
Haben sie gesagt, das war die Argumentation, dass Frauen oder Mädchen da zur Schule gehen können, Bildung kriegen können. Es wurde dann sozusagen gefördert, dass sich Menschenrechts-NGOs gegründet haben dort. Viele Menschen dort in Afghanistan haben dann irgendwie auch bei den ganzen NGOs gearbeitet. Die sogenannten Ortskräfte, auch für deutsche Organisationen, die waren ja dann sozusagen, das war ja im Grunde genommen im Diskurs eigentlich der Grund, warum man da so engagiert ist. Und jetzt plötzlich sind das ganz andere Menschen in der Wahrnehmung. Die Bild-Zeitung hetzt Jens Spahn, den hast du zitiert, und hat gesagt, man muss die Richtung die Flugrichtung ändern, die Aufnahmeprogramme stoppen, das steht ja auch im Koalitionsvertrag. Nochmal die Frage, also diese absolute Entmenschlichung oder Härte, also der Zynismus eigentlich da drin, den ja jetzt auch eben die SPD übernimmt und andere, also Parteien, also ging ja auch in der Ampel schon bis in die Grünen hinein. Also woher kommt das? Also warum bricht das so rapide ein?
Also ich stelle mir die Frage schon ganz oft, warum die anderen Parteien das so extrem mitmachen. Das frage ich mich schon. Wissen sie es nicht besser oder wissen sie es besser und glauben trotzdem an was anderes? Also es gibt ja ganz viele Beweise dafür, Bücher, Schriften, Studien, Harry Potter. Man muss eigentlich nur Harry Potter lesen und hat verstanden, wie Autoritarismus funktioniert.
Wird ja gerade in den USA jetzt rausgenommen, ne? Harry Potter.
Ah ja, wirklich?
Ja, ja.
Gott, obwohl J.K. Rowling doch deren Heldin ist,
ja,
wahrscheinlich.
Schon, ja.
Also es ist nicht so schwer zu verstehen, wie das funktioniert. Deswegen frage ich mich schon auch immer, sag mal, also ihr müsst das doch sehen. Also ihr müsst doch sehen, was hier gerade passiert. Und ich finde die USA gerade sehr interessant. Ich gucke da wirklich schon immer gut auf die USA, aber jetzt irgendwie höre ich und sehe ich mir noch viel mehr Sachen an. Jetzt zum Beispiel heute, kann ich sehr empfehlen, hat Ezra Klein so einen 12-minütigen Beitrag gemacht, der hat ja eigentlich immer diese Gesprächspodcast über eine Stunde, aber der hat wirklich 12 Minuten und einfach nur über diesen Fall, jetzt habe ich seinen Vornamen vergessen, Kilmar Garcia.
Ja.
Und der hat genau auseinandergenommen, warum die quasi jetzt schon dort angekommen sind, vor dem die immer Angst hatten. Weil ab dem Moment, wo ein Menschenleben nicht mehr zählt, sondern genutzt wird, um Angst zu machen, um etwas zu erreichen, um Macht auszubauen, ist man schon im Autoritarismus angekommen. Und das ist dort der Fall. Es geht dort darum, Menschen Angst zu machen, indem gesagt wird, er ist ein Terrorist, er ist ein Krimineller. Wir wollen jetzt auch US-Bürger, die kriminell sind, in El Salvador ausfliegen und dort in Gefängnissen halten. Und man braucht halt... Also eigentlich müssten diese Parteien nun in die USA gucken und hätten ihre Antworten. Aber deswegen, ich verstehe das, also ich verstehe... diese Frage sehr gut. Ich habe keine Antwort darauf. Ich fürchte, es ist, wenn man jetzt in die CDU-CSU guckt, und ich glaube, Jens Spahn ist da echt ein Paradebeispiel, es geht um Macht. Ich glaube, Jens Spahn wäre auch jemand, der würde zur AfD wechseln, wenn es nötig wäre. Also wenn er dann einen Posten kriegt oder wenn er dann Minister werden kann oder so. Ich weiß nicht, was für Werte er hat. Ich sehe sie bei ihm nicht. Genau, also das würde mich interessieren, welche Werte hat er eigentlich so. Und deswegen ist es halt umso frustrierender, weil ich so das Gefühl habe, man weiß exakt, was gerade passiert. Also ich finde, auch medial wird es überhaupt nicht angemessen aufgearbeitet und erklärt. Weil diese Koalition sagt die ganze Zeit, wir müssen nur irgendwie den Menschen ein gutes Gefühl geben oder es muss ihnen besser gehen. Und dann steht im Koalitionsvertrag, steht da aber nichts, wie es den Menschen besser gehen soll. Hm. Also ist ja nicht so. Da ist ja nichts drin. Der Mindestlohn steht zur Debatte. Es soll keine Einkommensteuersenkung geben. Und das Phänomen, dass die Zustimmung für autoritäre Kräfte immer mit sozialen Themen zu tun haben, das wissen wir auch.
Hm. Ja, Clara Bünger hat so schön gesagt, der Koalitionsvertrag ist wirklich ein Papier aus der Hölle.
Also es wird nicht die AfD aufhalten. Und die AfD weiß es am allerbesten, die jubiliert ja schon die ganze Zeit. Mhm.
Was wäre dein Tipp als Beobachterin, wie lange hält diese Koalition? Man sieht ja eigentlich jetzt schon, wie das auf was das hinausläuft. Die AfD wird die ganze Zeit von rechts sagen, hier, das reicht nicht, bis es halt zum Bruch kommt, oder? Wie würdest du sagen?
Ja, ich glaube, es hängt ehrlich gesagt, also das hängt weniger in der Hand von den SPD und Union, sondern das liegt dann vielleicht an einem Mann mit dem Messer. Weil der kann die Koalition beenden, wenn er eine Gewalttat ausübt.
Ja, und keinen deutschen Pass, weil da gibt es ja genug Männer mit Messern auch gerade.
Nee, aber ein Ausländer.
Ja, genau.
Also ernsthaft, also es kann einen Anschlag geben, dann wird die AfD noch mehr Zustimmung haben, weil sie sagt, wir haben doch gesagt, ihr kriegt das nicht hin, ihr kriegt die echte Migrationswelle in Anführungsstrichen nur mit uns hin. Weiß ich nicht, ob die Koalition dann zerbricht oder nicht, aber das ist halt das Angsteinflößende. Es liegt nicht, also die demokratische Resilienz ist nicht stabil.
Mhm. Woran liegt das? Ich meine, vielleicht nochmal, lass uns über Medien reden. Du bist ja Journalistin, du kennst sie ja gut aus, du publizierst ja viel, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, du bist sehr stark viel zu Gast bei allen möglichen Formaten. Und ich bin doch immer wieder überrascht. Jetzt zum Beispiel nach der Trump-Wahl hat dann der Deutschlandfunk Alice Weidel eingeladen, die Wahl zu kommentieren. Er hat die 8 Minuten lang im Grunde genommen das abgefeiert und dann am Ende auch noch dem Deutschlandfunk gedroht. Also nach dem Motto, wenn wir an der Macht sind, ist hier mit euch aus. Also warum, also das sind ja Liberale oder wie auch immer, wie man es auch nennen will, diese Begriffe verschwimmen ja auch gerade. Aber es sind ja jetzt Medien, die eigentlich keine rechten Medien sind, sondern im Grunde genommen, also mindestens Mainstream und öffentlich-rechtlich und irgendwie. Also wieso laden die ganze Zeit ihre eigenen Henker ein, die ihnen eigentlich offen ins Gesicht sagen, wir rechnen mit euch ab, wenn wir an der Macht sind. Und sie werden aber die ganze Zeit eingeladen, sie sitzen in den Talkshows, sie sind in den Radios und werden dort befragt.
Ich glaube, weil das die Entscheiderposition für Demokratie halten. Also sie glauben, dass es demokratisch sei, das zu tun. Und weil sie Angst haben. Also die Angst vor, ich sag mal, rechtsextremen Zorn ist sehr, sehr groß. Wirklich groß in Redaktionen. Also die haben keine Angst vor sogenannten linken Shitstorms, sondern vor rechten. Das ist nicht eine mediale Unabhängigkeit, muss man aber dazu sagen dann.
Ja, lass uns noch mal ein bisschen über Angst reden. Das ist, glaube ich, auch ein Begriff, mit dem ich mich jetzt auch in letzter Zeit immer mehr auseinandersetze. Aber im Grunde genommen ist es am Ende des Tages, ist es das Gefühl, was im Grunde genommen hinter diesen ganzen Ressentiments, gegen diesen aggressiven Abwehrreflexen, auch hinterm Rassismus vielleicht auch steckt. Da reden wir gleich nochmal drüber, über den Begriff Rassismus. Aber doch auch nochmal, auch zu deiner Arbeit oder auch der Arbeit auch sozusagen, die ich viel auch im Antirassismus mitbekomme. Man erzählt sich eigentlich die ganze Zeit gegenseitig, wie schlimm alles ist. Und erzählt nochmal hier Skandal, da eine Empörung, hier wieder Trump hat wieder was gemacht, was man für unvorstellbar hält. Hier Merz liebäugelt schon damit und will jetzt auch so ein bisschen so Trump-mäßig durchregieren. Demokratie, also man schafft die ganze Zeit eigentlich Empörung, jetzt von der linken oder demokratischen Perspektive aus. Wir empören uns gegenseitig und mich lässt das häufig zurück, wütend. Also das erzeugt Wut, aber es erzeugt vor allen Dingen auch Angst. Also ich habe das Gefühl, dass wir uns auch selber die ganze Zeit gegenseitig Angst machen in dem, was wir eigentlich da machen, was unsere Arbeit ist. Und jetzt nochmal die Frage an dich, weil Angst lähmt ja auch. Und ich würde sagen, ich weiß nicht, wie du das eigentlich, ich würde dich das auch fragen, ich empfinde, dass der Diskurs sehr gelähmt ist. Also wenn du sagst, ne, haben alle Angst vor den Rechten, dann ist es ja eine Lähmung. Wie kommen wir eigentlich, könnten wir da wieder rauskommen? Wie können wir eigentlich sozusagen eine Position wiederfinden, wo wir uns Mut gegenseitig machen können? Was bräuchte es dafür?
Kein Problem. also
außer diesem Podcast jetzt natürlich.
Also erstmal zu diesen, auch warum laden die ein? Ich bin ja gar nicht grundsätzlich dagegen, diese Leute einzuladen, mit denen zu sprechen, muss ich dazu allerdings sagen. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, man darf die niemals, man darf niemals mit denen sprechen oder man, das sage ich gar nicht. Ihr müsst halt nur sozusagen eine sehr gute journalistische Fähigkeit geben, damit mit autoritären Erzählungen umzugehen. Und die sehe ich halt nicht. Also das ist halt, glaube ich, eher das Problem. Aber das ist nicht nur die AfD. Also ich meine, ich weiß nicht, ob es einen großen Unterschied ist, ob Alice Weidel da sitzt oder Friedrich Merz. Also ja. Von den Erzählungen, also unterscheiden sich jetzt nicht.
Oder die Sendung Klar, über die hast du dich ja auch, genau. Willst du da nochmal kurz was zu sagen? Was war das?
Das war eine NDR-BR-Doku, wo einfach, die einfach eine Agenda hatte. Die hatte eine Anti-Migrationsagenda und die haben sie durchgesetzt. Die haben 45 Minuten erklärt, warum Migranten kriminell sind und böse sind. Und das war eine aktivistische Geschichte. Mhm. Also hatte mit Journalismus nichts zu tun. Mhm. Ja, genau.
Ja. Okay, ich gehe nochmal einen Schritt woanders hin mit dir. Du beschäftigst dich mit autoritären Regimen. Wir haben jetzt über USA geredet, über Deutschland, da reden wir gleich auch nochmal drüber. Aber du hast ja auch nochmal einen weiteren Blick, auch einen internationalen, transnationalen Blick. Du selber bist im Iran geboren, hast dich auch viel mit dem iranischen Regime, dem Mullah-Regime auseinandergesetzt. Und würde sagen, bis vor einem Jahr oder so ungefähr, würde ich sagen, hast du sehr stark auch der Fokus dann noch auf die Revolution in Iran gelegt, den Jian Azadi, wo ab September 2022 ja die große Revolte ausgebrochen war, die ja eigentlich sehr viel Mut gemacht hat, auch weltweit. Was würdest du sagen, was wir daraus vielleicht lernen können, auch für hiesige Verhältnisse? Und wenn du jetzt nochmal einen Blick in Iran wirfst, da wird ja auch weiter kämpfen, da vor allem die Frauen, aber auch viele andere auch gegen, wie sie es ja seit Jahrzehnten tun, aber das ist ja auch noch nicht vorbei. Was würdest du sagen, was ja eben, wie wir daraus lernen können und warum es eigentlich nochmal wichtig wäre, da vielleicht mehr hinzugucken?
Also ich meine, wir haben jetzt noch die vorherige Frage gar nicht so abgedingst mit, was kann man machen und wie kann man uns Mut machen, deswegen kann man das vielleicht noch ein bisschen verbinden. Also was ich immer sehr beeindruckend finde, sind tatsächlich die JournalistInnen im Iran. Also das ist ja einer der Staaten mit den höchsten Anzahl an inhaftierten Journalisten, neben China, glaube ich. Und die haben halt verstanden, was Journalismus ist. Also die haben das wirklich, ich meine, sie sterben dafür. Sie verlieren ihre Freiheit dafür. Und zwar, dass man den Personen, den Institutionen die Macht in Händen halten, dass man denen nichts durchgehen lässt. Dass man die provoziert, dass man sie nach der Wahrheit fragt, dass man aufdeckt, was sie tun. Und ich glaube, das ist was mir hier medial fehlt. Also es ist nicht, dass es gar nicht gibt, natürlich nicht. Aber die Bereitschaft, sich wirklich mit Macht anzulegen, die, finde ich, ist zu schwach ausgeprägt. Man muss sich ja irgendwie auch mit denen gut stellen. Und man sollte ja nicht zu weit gehen. Also zum Beispiel das Wort Lüge hört man ganz selten, dass man sagt, PolitikerInnen lügen. Ich merke es auch bei mir, man sagt dann eher Unwahrheit. Mhm. Weil man darf ja nicht zu sehr sagen, weil sonst ist es ja, redet man ja wie die AfD und dann stellt, also, das sind so Ängste. Ich verstehe die. Ich weiß, wo die herkommen. Aber wenn man nicht zutiefst und strukturell und systematisch machtkritisch ist, dann kommt der Autoritarismus. Weil dann, auch das sieht man in den USA, weil die erzählen ja, was sie wollen. Mhm. Und es ist ja auch kein Zufall, dass Trump nur noch genehme Journalistinnen ins Weiße Haus lässt. Weil die stellen eben nicht die richtigen Fragen.
Also mein größer könnte wieder Spruch oder der Unterschied eigentlich nicht sein zu Iran, zu der Situation hier, wo ja Leute dort wirklich ihr Leben riskieren, Journalistinnen,
ja, klar,
aber auch Leute auf der Straße, die immer wieder die Regeln brechen. Denn hier hat man ja das Gefühl, wenn man so ein bisschen heftiger in seiner Kritik wird, dann gibt es eigentlich wie so einen Konsens, der sagt, wenn man jetzt so stark dagegen spricht, dann das treibt immer nur die Leute noch mehr in die Arme der Rechten.
Ja.
Man darf bloß nichts gegen Rechte sagen, weil sonst wären die noch rechter oder sonst. Also es ist irgendwie so eine ganz komische, wie so eine Untertanenlogik, dass man bloß nichts gegen die Herrschaft sagen kann, weil das stärkt die Herrschaft. Ist ja irgendwie verrückt, oder?
Ja, macht auch keinen Sinn. Also ich meine, das ist ja das Ding, also natürlich kann man jetzt die deutsche Situation, die amerikanische und iranische nicht vergleichen, weil im Iran, das hast du ja auch gerade gesagt, ganz andere Situation. Das ist nicht irgendwie ein Autoritarismus, das ist eine beinharte Diktatur. Den Menschen wird gesagt, was sie denken sollen, wie sie leben sollen, was sie trinken sollen, was sie essen sollen, was sie anziehen sollen, welche Beziehung sie haben sollen. Also das ist absolute Unfreiheit, was dort ist. Aber ich glaube, genau aus dieser tiefen Unfreiheit raus kommen halt Dinge, wo man merkt, ha, vielleicht kann man da sich was abschauen. Mhm. Von der Entschlossenheit, eben nicht in Unfreiheit zu leben, von der Entschlossenheit, sich dagegen zu wehren. Und zwar wirklich, ich sage es nicht, Journalistinnen sollen hier mit ihrem Leben bezahlen, offensichtlich sage ich das nicht, aber das machen die Menschen dort. Also Menschen, es sind durch die Proteste, die du angesprochen hast, die Revolte, hunderte von Menschen ermordet worden. Die haben, also waren wirklich junge Menschen, 16-Jährige, 17-Jährige, gesagt haben, ich sterbe lieber in den Kugeln, als dass ich in dieser Unfreiheit weiterlebe.
Ja.
Und ich hoffe, dass es in diesem Land niemals dazu kommt. Niemals, niemals. Aber nur weil eine andere Situation viel, viel schlimmer ist, kann man nicht sagen, bei uns ist ja nicht so schlimm.
Ja.
Das funktioniert halt einfach nicht.
Ich habe das Beispiel Iran auch genommen oder darüber gesprochen, weil es ja weltweit, nicht nur im Iran, sondern auch in vielen anderen Ländern, wahnsinnige, starke, kraftvolle Kämpfe gibt und vor allen Dingen feministische Kämpfe. Also wenn man sich anguckt, Lateinamerika, in Chile, gegen Femizide, da Millionen von Frauen und solidarische Menschen sozusagen mit ihnen auf die Straße gehen. Aber auch Türkei eigentlich noch die einzigen sind, die, also jetzt gerade sind es wieder andere, aber lange Zeit waren das die, die wirklich da noch auf die Straße gegangen sind, die Frauen.
Auch in Russland, die Soldaten.
In Russland, genau. In Kurdistan, also so gibt es da nochmal eine starke, also sozusagen ganze Regime zittern eigentlich sozusagen vor diesen Kämpfen der Frauen. Und das ist ja was eben Mut macht. Also auch gerade hier in diesem gelähmten Zustand hier in Deutschland oder Europa, wo man denkt, nichts geht und es ist alles so eingepfercht. Und dann sieht man eben diese kraftvollen Kämpfe. Und es ist ja auch kein Zufall vielleicht, dass auch die autoritäre Wende sehr stark auch mit so einem antifeministischen Bias daherkommt. Also ich meine, diese ganze Anti-Gender-Geschichte, die, das wird ja auch von CDU von Merz sehr stark gesprochen. Ne? Also genau.
Ja, ist eine Ablenkung.
Ablenkung.
Ja, also ich meine, also das ist halt, also ich meine, im Iran soll quasi dieses ganze Anti-Israel, Anti-Frau, Anti-USA und so weiter, das sind halt diese ideologischen sozusagen Schlösser, die gebaut werden und die helfen dabei, Leute zu radikalisieren für die Armee, für die Revolutionsgarden, für Leute, die Gewalt anwenden. Und eigentlich ist dieser Staat ja nur dafür gebaut, dass irgendwie ein paar Leute an der Spitze reich werden. Also einen anderen Sinn hat diese Islamische Republik nicht. Die ist dafür da, dass sich der Revolutionsführer Ali Khamenei und seine Leute die Taschen voll machen und Macht haben. Der ist für nichts anderes da. Das ist dieses Gebilde. Und dafür müssen halt Menschen sterben, leiden. Aber es wird halt alles erklärt mit irgendeinem Blödsinn, einer Ideologie, die als Grundlage für diesen eigentlich Oligarchenstaat gemacht wird. Und dazu dient Spaltung. Spaltung dient nur dazu, immer Herrschaft zu ermöglichen, zu festigen. Und Herrschaft bedeutet Macht und Geld.
Mhm. Aber es kommt ja nicht nur von oben als Strategie der Spaltung, sondern diese ganzen Ressentiments oder sind ja total verankert auch in der Bevölkerung. Man hat ja immer die Hälfte der Bevölkerung, die da mitgeht. Also ob das in den USA ist oder hier zu lange.
Nee, das würde ich nicht sagen. Es gibt auch keine Zahlen dazu, die das bestätigen würden. Also wenn man Steffen Mau liest zum Beispiel oder wenn man sich Zahlen anguckt, dann ist es eigentlich eher gar nicht so, sondern dass ein großer Teil der Menschen eigentlich sehr ähnliche Werte hat und sehr ähnliche Bedürfnisse und so weiter. Diese Spaltungserzählung, also die sind ja ein ganz klares Instrument, um was zu erreichen. Und ich habe jetzt auch Studien dazu gelesen, je mehr Menschen in diesem politischen medialen Betrieb engagiert sind, umso polarisierter sind sie. Und sie glauben halt, dass alle anderen das Gegenteil von dem glauben, was sie selbst glauben. Und wenn man aber diese Spaltungserzählung, dieses Woke, Anti-Links, Anti-Gender, was auch immer, wenn man das auf allen Kanälen hört, dann passiert der Effekt, der passiert, dass man sagt, ja, das ist voll wichtig. Das ist total wichtig. Das heißt aber nicht, dass irgendwie jeder Mensch, der zum Beispiel die Union wählt oder die AfD wählt, dass der irgendwie so ein militarisierter Rassist ist. Das stimmt einfach nicht.
Nee, das stimmt nicht. Aber das ist ja das Verrückte. Das ist ja auch die Banalität des Bösen, wie Hannah Arendt das immer so schön gesagt hat. Die Menschen sind ja alle nett und im Alltag vernünftig. Großteil, aber wenn es drauf ankommt, sind sie eben doch vielleicht zum Verbrechen fähig. Also das ist ja...
Also du glaubst, dass 5% der Gesellschaft zu Verbrechen fähig sind?
Naja, also sie geben sozusagen ihre Stimme zumindest denen ab, die sozusagen genau diese Entrechtungen und die Gewalt tatsächlich dann auch implementieren. Das ist ja...
Ja, Vorsicht. Mhm. Vorsicht. Das ist genau das, was die da oben wollen, dass wir glauben. Das ist genau das, dass man glaubt, es gibt eine gute und eine böse Seite.
Ja, würdest du nicht sagen, dass es eine Situation der Spaltung gibt? Also ich kann mich zum Beispiel sehr stark sozusagen an diesen Moment 2015-16 erinnern, wo es ja eine wahnsinnig große Solidaritätsbewegung gab, die verbunden war sehr stark mit den Marches of Hope, den Bewegungen der Geflüchteten, die ja wirklich nochmal uns hier auch an das demokratische Versprechen Europas erinnert haben. Und wenn man sich das aber anguckt, wer war denn eigentlich dann tatsächlich in diesen Solidaritätsbewegungen drin, kann man ja schon sagen, dass es irgendwie auch da drin sich eine Spaltung abzeichnet, weil zum Beispiel 70% der Menschen waren Frauen, die in der Solidarität engagiert waren, während sozusagen die Wählerschaft der AfD wiederum 70% Männer sind. Also man hat sozusagen bis in die Familien selber rein ja doch schon auch so eine Spaltung. Ich glaube, in den USA kann man es noch deutlicher sehen. Da gibt es ja teilweise gar keine Sprache mehr, die Leute miteinander sprechen können, weil die einen wirklich so religiös völlig wahnhaft sind und die anderen ganz normal demokratisch argumentieren und sie gar nicht mehr miteinander sprechen können. Also die einen von Verschwörungstheorien reden, da kommt man ja gar nicht mehr ran. Und ich empfinde das schon so, dass es gar nicht so, dass die ganze Gesellschaft nach rechts gerückt ist, sondern dass es tatsächlich wie so eine Spaltung der Gesellschaft erleben, wo die eine Seite sehr stark ist, aber die andere Seite eben auch. Und die Sprache dazwischen eigentlich immer
schwieriger. Also das heißt, alle, die SPD und Grüne und Linke wählen, sind gut und alle anderen sind böse?
Nee.
Sondern? Wo ist die Spaltung?
Naja, die Spaltung ist zum Beispiel, dass es jetzt immer einen stärkeren sozusagen Zustimmung gibt ja zu den Entrechtungen gegenüber Migranten und Migrantinnen, also zum Rassismus. Die gibt es immer wieder, das kann man auch mobilisieren, das hat man gesehen Anfang der 90er Jahre mit diesem ganzen Boot ist voll, in den 80ern. Dass es ja sozusagen aufrufbar ist, dass die Leute, ein Großteil der Leute eben auch bereit sind, sozusagen in diesen Hass reinzugehen. Den Hass gegenüber Migranten, Migrantinnen, Hass gegenüber Frauen.
Ja, ich verstehe nur nicht, also wo ist der Graben? Also woran erkennt man sozusagen die Guten und die Verbrechen begehen würden? Also.
Ja, es ist eine gute Frage. Also wie organisieren wir unsere Gesellschaft? Organisieren wir sie über Ausschluss oder über sozusagen die Forschung eines gemeinsamen, heterogenen, differenten Aushandlungsprozesses, der ja eigentlich im Grunde genommen Demokratie bedeutet?
Nur ganz kurz, du hast ja 2015 erwähnt, zum Beispiel, da haben ja ganz viele Leute in Bayern auf dem Land Geflüchteten geholfen, zum Beispiel. Die wählen aber gleichzeitig die CSU.
Ja.
Also kannst du nicht so, also, oder? So einfach?
Ja, ich finde, man kann es auch nicht an der Wählerschaft einfach so ablesen, sondern tatsächlich sozusagen, was ist möglich an Entrechtungen? Was winken Leute jetzt auch durch? Was reden jetzt Menschen? Also wieso gibt es keinen Aufschrei, wenn jetzt zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, die Leute aus Afghanistan, die noch bis vor kurzem der Grund war, warum wir da hingegangen sind, militärisch, um ihre Rechte da zu retten. Jetzt plötzlich sind das... weiß ich nicht, wenn man Bild-Zeitung liest, denkt man, jetzt kommen die ganzen, das sind alles Verbrecher, Islamisten, die jetzt hierher kommen.
Genau, wenn man Bild-Zeitung liest.
Ja.
Das ist der Punkt.
Ja, aber auch wenn du Welt liest und teilweise wenn du Spiegel liest, steht Medien. Das ja auch drin.
Genau.
Ja,
genau. Aber Medien sagen nicht die Wahrheit in dem Sinne. Sie sagen, also ich meine, sie spiegeln nicht, genauso wie X oder so, sondern Social Media nicht die Realität der Menschen widerspiegelt.
Mhm. Okay, du würdest sagen, das ist ein medialer Diskurs und die Menschen, die Bevölkerung, die tickt nochmal anders.
Ja, das sowieso. Ich meine, klar, das ist ja auch das, was Steffen Maum Polarisierungsunternehmer nennt. Die leben davon, die finanzieren sich davon. Also gerade wenn du Bildzeitung anguckst, die ist darauf angewiesen, dass Menschen sich hassen. So, die ist darauf angewiesen, ihr ganzes Imperium basiert darauf, dass Menschen polarisiert sind, sich abwerten und sich hassen, dass die Menschen in Gruppen denken. Aber diese Arten von Gruppen, das ist keine, das, also wo sind diese Gruppen?
Okay, wir können aber drüber reden, über die Attraktivität sozusagen. Ich meine, die Leute lesen ja auch Bildzeitungen jetzt nicht, weiß nicht, Neues Deutschland, das ist mir jetzt ja gerade hier im Gebäude oder keine Ahnung, in einer anderen Zeitung, die vielleicht weniger hetzt oder so. Das ist ja nun auch das, was die Leute lesen, sich kaufen, sich reinziehen. Aber lass uns doch mal über Rassismus reden. Also sozusagen diese Kombination Antifeminismus, Rassismus ist ja vielleicht das stärkste Moment jetzt dieser autoritären Wende. Damit scheinen ja wirklich alle Pflöcke der demokratischen Selbstvergewisserung eigentlich eingerissen zu werden. Das geht jetzt gerade durch. Du hast ja gerade dieses wirklich wunderbare Buch geschrieben. Hier liegt es auch, wie wir uns Rassismus beibringen. Das letzte Jahr erschien bei Fischer. Und ich habe das wirklich mit Interesse und mit Genuss gelesen. Und ich war vorhin total begeistert, weil ich auch Historiker bin von Haus, dass du da historisch da rangegangen bist. Du hast tatsächlich nochmal die Geschichte im Grunde genommen der Herausbildung einer sozusagen Vorstellung oder einer deutschen Nation beschrieben und da drin sozusagen die verschiedenen Rassismen. Also bist ja wirklich 150 Jahre zurückgegangen und verschiedene Einwanderungswellen hast du dir anguckt, verschiedene Rassismen da drin. Bis heute, bis eigentlich im Grunde genommen jetzt zum aktuellen Einwanderungsdiskurs, bis zur AfD, vom Kaiserreich bis zur AfD, einen weiten Bogen gespannt. Ich fand es total toll, aber sag du doch mal, warum hast du diesen historischen Weg gewählt? Also warum erklärst du nochmal Rassismus aus der Geschichte heraus?
Also ich wollte sozusagen die am tiefsten sitzenden rassistischen Erzählungen so nachzeichnen. Also wo das, die wir heute noch genauso haben wie vor 150 Jahren. Und wenn man, also jetzt auf dem individuellen Level sozusagen, wir funktionieren alle über Erzählungen, das wissen Leute, die mir folgen, dass das sozusagen für mich so die Basis auch ist, viele Dinge zu erklären. Erzählungen sozusagen steuern unser Verhalten, die steuern unsere Gefühle, weil wir alle unterschiedliche Erzählungen haben, es sind nur wie verschiedene Trichter, mit denen wir durch die Welt laufen. Und diese Erzählungen formen sich halt früh in der Kindheit, bis in die frühe Jugend. Ich bin nicht klug genug, ich bin nicht schön genug, ich muss geliebt sein, ich muss fleißig sein, um geliebt zu sein, ich muss viel Geld verdienen, was auch immer. Ja, alle, es gibt 10.000 verschiedene Erzählungen und wir haben alle unterschiedliche. Und wir nehmen die Welt durch die Erzählung wahr. Wir sehen alle unterschiedliche Realitäten, je nachdem, welche Erzählung wir haben. Also das heißt, wir sehen nicht mit unseren Augen, sondern mit dem, was hinter unseren Augen ist. Und wenn ich verstehen will heute, welche Erzählung ich habe, dann muss ich mir angucken, wo kommen die her? Warum sind die so, wie die sind? Ich muss sie also finden, ich muss sie erkennen. Und dann kann ich mich dran machen, sie zu verändern. Aber wenn ich nicht weiß, dass ich an Erzählungen glaube, dann helfen Fakten nichts. Also wenn ich zum Beispiel glaube, ich bin nicht liebenswert, dann kann mir irgendwie ein Partner sagen, 50 Mal am Tag, ich liebe dich, es wird überhaupt nicht, also wird nichts ändern. Ich muss mir erstmal checken, dass ich diese Erzählung habe. Dann muss ich mir klar machen, sie ist eine Lüge und dann fange ich an, dran zu arbeiten. Wie so eine Tasse, die unten ein Loch hat und ich kann sie nur stopfen.
Genau, du sagst jetzt, Rassismus vor 100 Jahren war derselbe wie heute. Also, aber Rassismus ist ja, das beschreibst du ja auch ziemlich präzise, bedeutet, also den gibt es eigentlich an sich ja nicht. Es gibt nur verschiedene Rassismen, die sehr genau eigentlich sozusagen auf ihr Objekt, das sie sozusagen beschreiben und auch herstellen in der gewaltvollen Beschreibung, ja eben auch abgestimmt sind und sich darin ja auch mal wieder verändern, je nachdem, wie auch die Kräfteverhältnisse sind und wie die Kämpfe sind und so weiter. Ich würde trotzdem noch mal dich fragen, also es gibt ja diese Erzählungen irgendwie, die mich immer stört, jetzt nicht bei dir, sondern so allgemein, dass gesagt wird, naja, so ein Kollektiv bildet sich immer über so ein Wir und das Wir kann immer nur sich herstellen über den Ausschluss von die anderen. Also wir sind wir, weil wir nicht die anderen sind. Und das wird so, wird es dann häufig so erzählt, dass eigentlich Rassismus im Grunde genommen so wie so eine fast natürliche Komponente ist von einer Gesellschaftsbildung, in dem. Aber man könnte es ja auch ganz anders erzählen, dass eigentlich Gesellschaft sich nur darüber bildet, dass man eben gerade so ein Wir öffnet und eigentlich in Verhandlungen tritt und genau das eigentlich ein Wir sein könnte, was eben offen, inklusiv ist. Aber es wird eben doch der Rassismus immer wieder so beschrieben von, sozusagen ein Wir, was abgeschottet ist. Und ich glaube, es sind ja verschiedene Erklärungsmuster von sozusagen einer Herausbildung einer Nation. Du hast dich ja sehr stark jetzt mit diesem Fall Deutschland beschäftigt, der ja ein anderer ist, als wie es in den USA ist oder in Frankreich, wo es einen republikanischen, territorialen Begriff von Nation gibt und der ja sehr stark von diesem Deutschen sich unterscheidet, der ja irgendwie immer über Volk, Boden, Blut und so weiter läuft. Wie erklärst du das, nachdem du dich da so lange mit beschäftigt hast?
Jetzt hatte ich gerade ganz viele Gedanken, aber also wie gesagt, jedes Land hat natürlich eine andere Geschichte aufgrund der Geschichte. Also einfach das, wie diese Erzählungen sich formen. Und in Deutschland war es eben, man muss halt angucken, also in den USA hat es sehr viel mit der Sklaverei zu tun, logischerweise. Frankreich hast du gesagt, mit den Kolonien auch ganz viel. Und in Deutschland ist es halt eine ganz spezifische Erzählung, die sich geformt hat oder verschiedene Erzählungen. Diese Haupterzählung ist halt wir gegen die. Also wir Deutsche gegen die Ausländer. Und weil Deutschland das hat sich vor allem ausgebildet, als Deutschland als Nation gegründet wurde, 1871. Und da gab es halt diese Debatten, diese Kämpfe darum, wer ist diese Nation Deutschland, die sich da gegründet hat. Und da haben sich halt die Nationalradikalen durchgesetzt, die Radikalnationalen, sorry, die eben gesagt haben, das Volk muss über dem Nation, über der Nation stehen. Und das Volk, das deutsche Volk ist durch Blut definiert. Also Deutsch ist nur, wer deutsches Blut hat. Und das wurde dann halt auch zum Gesetz, 1913, zum Staatsbürgerschaftsrecht.
Bis vor kurzem gültig.
Genau, bis zum Jahr 2000. Es war halt eben ein ganzes Jahrhundert gültig. Und das ist natürlich diese Erzählung, ja, dass es eben die Ausländer gäbe und die Deutschen, die ist halt eben, weil sie nie geändert wurde und weil sie auch nie erkannt wurde, die galt rechtlich 100 Jahre lang fast. Und jetzt haben wir immer noch alle paar Wochen die Diskussion, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu. Kann ein Ali dazugehören? Offensichtlich nicht, wenn man irgendwie PolitikerInnen zuhört. Jetzt geht es ja auch darum, dass man wieder Leute ausbürgern können will. Also wir gehen ja gerade wieder zurück. Und es konnte sich nie eine Gesellschaft etablieren, wo Menschen ganz natürlicherweise als Deutsch gelten, die vielleicht nicht seit Jahrhunderten hier leben.
Was ja aber eigentlich total verrückt ist. Ne? Also Maria Alexopoulou in ihrem Buch, das hast du ja auch zitiert bei dir, die sagt ja, das ist sozusagen diese Idee einer herkunftshomogenen Gemeinschaft, die hier so persistent ist in Deutschland, die sie irgendwie hält.
Die es nie gab, ja.
Die ist überhaupt nicht, wo vor allem in Deutschland am allerwenigsten, weil das ja immer ein Land war, wo alle möglichen Leute durchgekommen sind und sich niedergelassen haben. Also gibt eigentlich überhaupt keine migrantischere Gesellschaft als Deutschland, wo seit Jahrtausenden eigentlich alle möglichen Leute durchlatschen, durchkommen, hier bleiben, wieder weggehen. Auch viele Deutsche weggehen und andere kommen. Warum ist das so persistent? Also warum ist das so dauerhaft anhalten? Diese Vorstellung immer noch, dieses, man könnte sagen, also auch, du hast ja eben nochmal gesagt, die 2000er Jahre, das ist ja was, wo wir auch mal sehr viel drüber geschrieben haben, also die migrantischen Kämpfe, gerade der 90er Jahre, die ja wirklich eine Veränderung hier der deutschen Gesellschaft mit sich gebracht haben, wo es plötzlich total en vogue war, sozusagen irgendwie postmigrantisch zu sein und Deutschland sich ja dann total gefallen hat und eigentlich einen neuen Begriff auch von Deutschland wenigstens einen Moment lang irgendwie greifbar war oder attraktiv war für so viele Leute und trotzdem ist es jetzt scheinbar so einfach, dass das weggewischt werden kann, indem wieder dieses alte, uralte Geschichte von irgendwie, es gibt sowas, was Deutsches, was sich abgrenzen ist, was immer schon da war und das andere, das Fremde ist kein Reichtum, sondern irgendwie stört es. Also warum, also nochmal diese Frage, ich weiß, das ist, ich stelle dir immer dieselbe Frage, ich stelle sie mir auch selber, aber was würdest du sagen, was ist, warum ist das so stark nach wie vor?
Naja, weil wie gesagt, wenn man eine Erzählung ändern will, ob bei sich selbst oder als Gesellschaft, dann muss man sie erstmal erkennen. Dann muss man erstmal erkennen, dass es eine Erzählung gibt. Und diese Erzählung, die Deutschen gegen die Ausländer, die wird ja nicht anerkannt. Also es wird ja nicht anerkannt, dass es Rassismus gibt. Also wie soll man dann anfangen, irgendwas zu verändern, wenn man nicht mal anerkennt, dass es eine Erzählung ist, dass es ein homogenes Land sei und dass es echte Deutsche gäbe und nicht echte Deutsche. Das ist die Grunderzählung in diesem Land. Und die kann man nicht verändern, wenn man nicht anerkennt, und das ist eine politische Aufgabe, dass es Rassismus gibt, dass es eine rassistische Erzählung gibt. Aber das wird Politik, zumindest in diesem System, in dem wir sind, nie machen, weil Rassismus konstruiert wird. Das ist ein Herrschaftsinstrument.
Mhm.
Man muss Menschen, wie gesagt, das hatten wir vorher gesagt, man muss Menschen spalten. Und das rassistische Konstrukt funktioniert so gut, weil es so sichtbar ist, vermeintlich. Also weil das man das sozusagen, also man, es gibt was, das heißt Minimal Group Paradigm, da gibt es seit 70er Jahren Forschung dazu. Und da hat man gesehen, dass man, also wenn man Menschen in Gruppen aufteilt und dann macht man nur eine Unterscheidung, wie die einen kriegen grünes Armband, die anderen rotes. Und diese komplett ausgedachte, konstruierte Unterscheidung führt schon dazu, dass die so ein Gruppengefühl ausbilden. Also es ist, weil es ja Quatsch ist, was, also hä? Und dieses Rot-Grüne ist genauso sinnlos wie dieses, wo komme ich jetzt her?
Weil es implementiert ist. Also ich kenne auch diese Versuche. Und gleichzeitig ist die Realität ja aber eine ganz andere. Die Basis eigentlich unserer Gesellschaft ist ja, dass Leute miteinander klarkommen und irgendwie auch offen sind und neugierig für etwas anderes, auch etwas anderes in sich selber ja auch. Also das ist ja auch mal die Frage, will man eigentlich mit sich selbst identisch sein? Das ist ja eh das Verrückte, wenn ich mir diese Pegida-Demos angucke. Die Leute, das ist ja jetzt keine glückliche Gemeinschaft, die alle happy miteinander sind und weil sie alle gleich sind, sondern es ist ja eine total einsame Veranstaltung, weil genau diese Gleichheit ja eigentlich eine Einsamkeit ausmacht und eigentlich eine Offenheit und eine Neugier für was anderes und für jemand anders, also sozusagen für was Drittes, was man nicht selber ist, aber vielleicht interessant sein könnte, ist ja eigentlich das, was eigentlich den Grund für unsere, für jede Gesellschaft eigentlich ausmacht. Sonst würde Gesellschaft ja gar nicht funktionieren.
Nee, es wäre schrecklich, wenn alle gleich wären.
Genau, völlig schrecklich und völlig unmöglich auch. Und ich meine, aber diese andere Erzählung, die gibt es ja auch, die postmigrantische oder wie man sie auch immer nennen will, diese Erzählung gibt es ja auch und sie ist ja auch attraktiv. Also ich meine, du hast mal gesagt, ich zitiere dich, das fand ich sehr schön, das habe ich mir aufgeschrieben, ich liebe es, dass ich in zwei und noch mehr Welten aufgewachsen bin und immer noch lebe, die nur mein Migrationshintergrund mir eröffnet, also Migrationshintergrund in Anführungsstrichen. Wie grau und langweilig wäre mein Leben ohne meine Sprachen, ohne meine Kulturen, ohne meinen Schmerz. Für nichts in der Welt würde ich tauschen. Also du beschreibst ja da einen Reichtum, den wir ja auch mal versuchen zu beschreiben, zu sagen, es gibt eine Attraktivität eigentlich sozusagen des, wie will man es nennen, des Migrantischen, also sozusagen des Offenen, der Bewegung. Ja, vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen, über diesen Reichtum noch mal sprechen.
Ja, ich meine, weil halt, also ich benutze auch so Begriffe wie migrantisch und so, eigentlich versuche ich zu vermeiden, das klingt mir nicht immer, wenn man noch nichts anderes hat. Aber ich meine, man ist einmal irgendwie gewandert, so einmal, ja, irgendwann ist die entweder die Eltern oder man selbst oder wie auch immer und dann ist man ja aber da. Ja, also nur weil jemand mal irgendwie, was weiß ich, Hämorrhoiden hatte, ja, sagt man ja immer, du bist 30 Jahre später ja der Typ mit den Hämorrhoiden, ja. Also jetzt nicht Migrationsvergleichen, aber nur um zu sagen, das wird ja als was total Negatives gelabelt. Und dann ist man für immer Migrant und dann hat man bestimmte Labels und dann muss man danach leben und ist ja immer negativ. Aber diese Tatsache, dass man so ein Schatz und ein Geschenk an Erfahrung hat, an Gefühlen, die man sonst nie erlebt hätte. Und das kann eben auch Schmerz sein. Aber Schmerz ist ja auch was Wertvolles.
Ja, ja, voll.
Ich kann mir mein Leben, und das kann ich vorstellen. Also alleine, wenn ich irgendwie mit Verwandten im Iran telefoniere oder wenn wir in unserer Familiengruppe irgendwie uns irgendwelche iranische Witze, Videos oder Kinder, die süß persisch oder was auch immer oder essen oder ich weiß nicht, also ich kann es mir nicht vorstellen, also nicht um zu sagen, dass irgendwie Deutsche nicht ein reiches Leben haben, haben sie sicher, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen und ich wüsste gar nicht, wer ich bin ohne das. Aber dieses, wenn man in Deutschland lebt, dann wird es immer als irgendwas Negatives gesehen, außer man ist Amerikaner oder Brite oder Niederländer, dann ist man mehrsprachig und dann ist man ganz toll und super und fesch. Aber wenn man halt aus bestimmten Regionen der Welt kommt und die ändern sich ja auch, also es ist ja auch Zufall. Also es waren ja mal die PolInnen, das waren die Menschen aus Osteuropa, es waren die SlawInnen. Dann waren es ja, die Vertriebenen haben auch rassistische Erzählungen wurden denen entgegengeschlagen, die exakt dieselben wie heute. Damals, sie wurden die Rucksackdeutschen genannt, deren Kultur anscheinend nicht gepasst hat, deren Religion hat nicht gepasst, die lachen zu viel, wurde gesagt. Also dann waren es die Italiener und die Spanier und Portugiesen und dann, heute sind es halt jetzt die Leute aus, weiß ich nicht, aus muslimischen Ländern. Das wird in 100 Jahren wieder anders sein. Das ist völliger Zufall. Und vielleicht mal die Amerikaner.
Weil, ja, vielleicht.
Ja.
Genau, ich meine, man kann den Migrationsbegriff auch noch, also genau, er ist umstritten, weil natürlich Leute auch sagen, ich bin hier geboren, ich lasse mich hier nicht wieder als Migrantin bezeichnen. Und gleichzeitig finde ich, da ist aber tatsächlich darin ja auch ein Potenzial. Also ich glaube, jeder Mensch macht eine Migrationserfahrung, der gefragt wird, wo kommst denn du her, wenn man seinen Namen sagt. Selbst wenn man nie von irgendwo anders herkam als, keine Ahnung, hier aus der Gegend oder so. Aber man kriegt doch zumindest gesagt, eigentlich bist du nicht von hier und das macht ja was mit einem. Das ist natürlich auch immer ein Schmerz und ein Angriff, aber es ist auch eine Öffnung, finde ich, eigentlich sozusagen, dass man sozusagen diese Wurzelhaftigkeit abgesprochen bekommen hat, dass man tatsächlich anfängt, dann vielleicht auch freier nachzudenken, dass man eben nicht automatisch irgendwie dazugehörig ist und dann automatisch vielleicht auch anders in die Welt damit guckt. Also
ja, man muss, glaube ich, immer, weil das ist immer das Thema, wenn man das sagt, dann wird oft gesagt, ja, du sprichst uns unsere rassistischen Erfahrungen ab. Nein, beides existiert. Es geht aber darum, ob ich sozusagen diese Abwertung, die ich erfahre, ob ich die glaube. Ob ich glaube, ich bin wertloser, ich gehöre nicht dazu. Und daran kann man arbeiten. Das heißt nicht, dass die rassistischen Erfahrungen besser werden oder dass sie nicht schmerzvoll sind oder dass man die eigentlich nicht erlebt. Natürlich tut man das und das ist eine andere Sache. Aber ich kann nicht entscheiden, ob ich falle, aber ich kann entscheiden, wie ich lande. Und wenn ich daran arbeite, dass ich es liebe, nicht von hier zu sein und dass ich stolz drauf bin und dass ich stolz drauf bin, dass ich mehrere Sprachen gelernt habe und anders denke und anders fühle, dann kann ich vielleicht so eine kleine Schutzschicht dagegen bauen. Das macht diese rassistischen Angriffe nicht besser. Zumal, wenn sie physisch sind und lebensbedrohlich, das ist was ganz, ganz anderes. Aber ich habe für einen großen Teil meiner Jugend und meines Lebens unbewusst geglaubt, dass ich nicht dazugehöre und dass ich weniger wert bin, weil meine Eltern nicht schon ein Haus hatten, als ich im Gymnasium war, wie alle meine anderen Freundinnen. Oder nicht irgendwie perfekt Deutsch gesprochen haben. Für mich war das immer so unbewusst. Ich hätte es nie aussprechen können, aber ich habe da unbewusst dran geglaubt, dass ich weniger wert bin, weil ich sehe anders aus und ich gehe nicht auf Partys und ich betrinke mich nicht und bla bla und irgendwas stimmt mir nicht.
Die Entwertung ist ja auch materiell. Also natürlich. Leute sind eher von Armut bedroht, eher von Gewalt bedroht. Genau. Bildungschancen sind nicht gleich. Dann, also es hat ja eine Materialität, ist ja nicht nur psychisch oder so. Und gleichzeitig aber kann man es ja vielleicht auch als Strategie umdrehen. Also weil im Grunde genommen könnte man ja auch sagen, dass eigentlich alle Menschen sozusagen eine postmigrantische Subjektivität besitzen in diesem Land. Ich meine, alle sind ja irgendwie transnational unterwegs, fahren in Urlaub dort und irgendwo hin und ziehen sich irgendwelche Kultursachen rein. Also niemand lebt ja deutsch und will das auch. Also die Leute genießen ja eigentlich das auch und gleichzeitig aber sind sie immer schnell bereit, das so stark abzuwerten, obwohl es ja eigentlich auch ihr eigener Reichtum, ihr eigenes Soziales eben auch bedeutet. Also die Bedingungen eigentlich.
Kommt doch an, wo in Deutschland, aber ja.
Ja, genau.
Oder auf die Schicht auch, auf die soziale Schicht, die vielleicht nicht in Urlaub fahren können oder die nicht Zeit haben, Podcasts zu hören oder auf Lesungen zu gehen oder die einfach damit beschäftigt sind, irgendwie ein fragiles Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.
Mhm. Ja, ich meine, wenn man dieses Sylt-Video, ne, von vor, wann war es, 2 Jahren, das war ja jetzt, so tun die auf jeden Fall die Leute, jetzt nicht so unterste soziale Schicht gewesen, die da ja, Deutschland in Deutschen.
Auch,
und wahrscheinlich sind die alle total international unterwegs und haben da schon ihren Erasmus-Auslandsaufenthalt gehabt und so weiter. Trotzdem fällt ihnen dann aber sowas ein, ne, sowas so zu rufen.
Ja, aber also wundert mich jetzt nicht.
Nee, mich auch nicht.
Ja, also. Aber das war auch wieder so, so genehm, dass dann man über diese Bratzen sozusagen sich aufregen konnte. Und den ganzen Rassismus, der in der Gesellschaft steckt, halt auf die projizieren konnte. Es liebt diese Gesellschaft, ja, dass man irgendwie den eigenen Schatten auf so eine Gruppe von Menschen projizieren kann. Also es sind dann oft Geflüchtete oder Ausländer in Anführungsstrichen, auf die werden alle Probleme der Gesellschaft projiziert. Kriminalität, Gewalt, Sexismus und so weiter und so fort. Und da wurde halt der Rassismus auf die Leute projiziert, als ob die drei Vollidioten irgendwie unser Problem wären. Ja. Sind sie nicht. Die sind wirklich nicht das Problem. Mhm. Die sind nur die Sichtbarkeitmachung eines Problems. Aber wie immer hat man, anstatt dass man über das Problem gesprochen hat, hat man über diese Vollidioten geredet. Und da gab es eine Hetzjagd und die wurden, also wirklich, wo ich echt dachte, Leute, also die jetzt fertig zu machen, hilft gerade überhaupt niemandem. Das war eine Ablenkung.
Okay. Genau, mit Rassismus, du sagst, Rassismus ist herrscherstabilisierend, das ist total wichtig, es ist medial vermittelt, dient der Spaltung, es hat eine Funktion, gleichzeitig teilen das sehr viele Menschen eben auch. Nochmal am Ende vielleicht doch nochmal die Frage, darauf will ich ja schon ganz hinaus sozusagen, was könnte eine Strategie sein, da rauszukommen? Also zu sagen, eigentlich im Grunde genommen, dass wenn Leute rassistisch sind oder sich rassistisch verhalten, sie am Ende ja auch selber darin verlieren, weil im Grunde genommen diese Gesellschaft einfach verarmt da drin. Also durch diese Gewalt, diese Entrechtung hat ja auch einen Klassenaspekt. Das ist ja auch sozusagen verbunden mit allen möglichen, auch im Kampf gegen arme Leute, gegen Leute, die gegen Frauen. Also sozusagen all das hängt ja damit dran. Der Rassismus ist ja ein Teil einer großen sozialen Kahlschlags auch und Entrechtung, die am Ende des Tages alle betrifft. Also Rassismus ist etwas, wo am Ende alle verlieren. Aber was könnte man sozusagen, welche Strategie empfiehlst du, diesen Umstand eigentlich den Leuten zu vermitteln, klarzumachen?
Also vor allem ist Rassismus natürlich die Leiter, also alle Spaltungserzählungen, aber die rassistischen Erzählungen sind halt sozusagen die stärkste, würde ich sagen, auf der eben autoritäre Kräfte an die Macht kommen. Das muss man sich einfach klar machen. Das sieht man in den USA auch. Wen greift er an? Migranten. Wen lässt er seine Zivilleute einfach auf der Straße festnehmen? Migranten. Dadurch kommen diese Kräfte an die Macht. Das heißt, wenn es Rassismus gibt in der Gesellschaft, dann verliere ich. dann verliert meine demokratische Gesellschaft. Ist einfach so.
Ja.
Also, und das ist erstmal was eigentlich politisch medial verstanden werden müsste, wird aber nicht. Es ist eher so, dass wenn man sagt, über Rassismus redet, Rassismus anspricht, dass sofort eine Abwehr kommt. Nein, 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 nein.
Ja, das sehr will stark, niemand hören. Rassismus genau. ist...
das genau, ist, gibt's ja nicht.
Gibt's nicht, ja.
Ganz stark auch bei der politischen Linken. Also ich habe wirklich mit die... Nicht die schlimmsten, aber das kam dann immer so aus dem Nichts bei Leuten gemacht, die sich als progressiv oder links bezeichnen. Genau wie bei Sexismus. Also das Problem ist nämlich, wenn ich mich sehe als Antirassist oder Feminist oder wie auch immer, dann kann ja quasi per Definition nichts, was ich tue, kann ja rassistisch oder sexistisch sein. Weil ich bin ja antirassistisch und ich bin ja Feminist. Also das heißt, ich kann ja gar nichts Frauenfeindliches sagen.
Mhm.
Ja? Und das ist sehr, sehr problematisch, weil was ich nicht sehe, kann ich nicht verändern. Und wenn ich ein Selbstbild von mir habe und dann sagt mir jemand, was du gerade gesagt hast, ist halt total rassistisch, das geht überhaupt nicht.
Ja, vor allem finde ich, in der Linken fehlt tatsächlich auch, also ich meine, es gibt häufig eben auch diesen Empörungsdiskurs über Rassismus so stark, aber es gibt eben auch dort wenig eigentlich positive Erzählungen zur Migrationsgesellschaft.
Ja, das ist sowieso.
Wir sind wenig offensiv, also wir verteidigen die ganze Zeit, versuchen zu halten, was gerade kaputt gemacht wird. Aber selber kommen wir eigentlich gar nicht so richtig in die Offensive. Also zu sagen, ne, wie du das gesagt hast, es ist ein totaler Reichtum, dass man irgendwie so einen Background hat, der noch an verschiedenen Orten eben auch beheimatet ist.
Ja, aber also weil wir darüber gesprochen haben, was muss ich ändern? Also es gibt eben diese politische Ebene, die ist sehr schwer zu beeinflussen. Also es ist wirklich, es ist sehr schwer.
Weil sie so vermachtet ist, oder was würdest du
sagen?
Ja.
Weil die Diskurse sehr festgefahren sind, was ich immer sage, irgendwie, was man wirklich machen kann, den Abgeordneten schreiben, Redaktionen schreiben, weil die politische mediale Ebene ist sehr, sehr machtvoll in dem, wie wir miteinander sprechen, wie wir uns sehen, welchen Erzählungen wir glauben. Also das ganze Thema in Anführungsstrichen pro-israelisch versus in Anführungsstrichen pro-palästinensisch wäre nicht so krass polarisiert, wenn der politisch mediale Raum nicht so agieren würde, wie er es tut. Wo ich Social Media auch dazu rede. Das ist ein anderes Thema, wo ich gar nicht auch mal. Aber
das wäre ein anderes Thema jetzt. Genau, weil ich frage mich ja schon, warum jetzt so viele Leute eigentlich auch in so einfache Muster zurückfallen, die ja genau das Problem sind, sowohl in der Rechten, aber tatsächlich auch teilweise ja in der Linken auch.
Dass ja,
so,
überall.
So genau. Plötzlich so alles so einfach wird, in Gut und Böse unterteilt wird.
Genau.
Und das eigentlich nicht genau die Widersprüche ausgehalten werden da drin. Ne?
Differenzierung ist halt, darf nicht sein. Weil Differenzierung ist dann sofort entweder Rassismus oder Antisemitismus.
Naja, genau.
Und dann kann man ja auch nicht mehr sprechen.
Genau,
aber das ist sozusagen, und da komme ich aber zu dieser individuellen Ebene, dass man, ob jetzt als Partei zum Beispiel, als linke Partei oder auch als Person, dass man immer wieder guckt, bei sich schaut. Also wo ist denn meine Polarisierung? Wo glaube ich denn, dass ich zu den Guten gehöre und besser bin als andere? Weil wenn ich die Polarisierung im Außen verändern will, muss ich sie erst bei mir anschauen. Und wir sind, also wir wollen alle gut sein, das weiß ich. Wir wollen alle hilfsbereit sein und stark und freundlich und großzügig und antirassistisch. Ja, wollen wir alle sein. Wollen ja auch die Rechten auch sein übrigens. Aber die Sache ist halt, dass ich wüsste genau, was ich tun muss, um jemanden abzuwerten oder grausam zu sein oder gemein zu sein oder egoistisch zu sein. Das heißt, offensichtlich ist es ja in mir. Offensichtlich ist es in mir. Mhm. Ich weiß genau, was ich tun müsste, um so zu sein. Problematisch wird es, wenn ich sage, ist nicht in mir. Habe ich nicht.
Ja, ich meine, es ist ja auch eine Lust, also ich glaube, alle wollen gut sein, sagst du. Ich habe eher das Gefühl, dass es auch totale Lust gerade gibt, schlecht zu sein. Ich meine, die ganzen Trump-Anhänger...
Die sehen sich als gut.
Meinst du wirklich? Also ich hab das Gefühl, also auch wenn ich so mir hier so rechte Demos, die Leute so angucke, dass es sie gerade ihre Hässlichkeit, also ihre innere Hässlichkeit, ne, ihren Hass sozusagen... ausagieren können und das auch wissen. Also dass es eine Lust eigentlich an dieser Zerstörung gibt, dieses Gefühl, wir machen jetzt hier einfach alles kaputt und schauen dann mal. Also sie wissen zum Beispiel, keine Ahnung, sie wissen zwar, dass
sie...
Wer ist zum Beispiel die Leute, die AfD wählen, wissen eigentlich, dass die AfD nicht ihre Interessen vertritt, jetzt, was ist die Mittelschicht oder den kleinen Mann irgendwie da wieder zu retten oder ökonomisch sozusagen wieder zurückzubringen.
Ja, aber wen sollen sie... Also das ist ein anderes Thema. Das ist wirklich nochmal ein anderes Thema. Aber ich meine, also ich würde, wenn ich nicht wüsste, dass diese Partei hardcore menschenfeindlich und rassistisch ist und alles andere auch sexistisch und weiter, würde ich auch die AfD wählen. Weil ich habe keine Lust mehr, die anderen zu wählen. Ganz einfach. Ich verstehe das, weil also was diese Parteien in den letzten Jahrzehnten, wo sie an welchen Punkt sie uns gebracht haben, dass wir in einem der reichsten Länder der Welt so viel Armut haben, dass wir Menschen haben, die nicht wissen, ob es ihren Kindern besser gehen wird. Dass wir Menschen haben, die nicht wissen, wie sie ihre Pflege finanzieren sollen. Wie kann das sein?
Ja, genau. Ich meine, gut, es gibt da zwei Ebenen. Also das eine, das verstehe ich, finde die AfD tatsächlich irgendwie eine Partei, fast die als einziges Politisches in dem Sinne von, dass sie sagt, wir machen ja alles kaputt.
Genau, und so
wirklich,
wie Trump.
Ja, genau, ja. Sie machen alles kaputt, das ist ein echtes Versprechen.
Ja.
Und das meine ich aber, es gibt eine Lust an dieser Zerstörung, die Leute wissen,
nein,
dass es...
Nein, sie glauben, dass es besser werden kann. Die wollen nicht zerstören.
Na, ich weiß nicht, weil auch diese Kriegsbegeisterung und eigentlich wirklich so diese Verrohung, in die Leute jetzt ja auch mit Leidenschaft
welche,
da reingehen.
Welche Kriegsbegeisterung?
Naja, das ist im Grunde genommen jetzt, weiß ich nicht, mit den ganzen Sonderpaketen für Aufrüstung, dass man sagt, man muss wehrhaft werden.
Ja, ich sehe die Politik, aber du redest ja von Menschen.
Ja, ich rede von Menschen, die das ja...
Aber du glaubst, es gibt Menschen, die kriegsbegeistert sind?
Ich glaube, dass sozusagen die Politik nicht entkoppelt ist von der Gesellschaft. Und das
nee, natürlich nicht. Aber du also glaubst du, dass ein Signifikant... Also man sagt ja, dass 15-20% jeder Gesellschaft autoritären, also autoritarist, einen Führer will,
ja,
bla bla.
Ja.
Und du glaubst, mehr als 15-20% wollen Krieg haben?
Nee, was heißt Krieg? Aber dass das Kriegerische sozusagen in den Vordergrund tritt, das Weiche verschwindet und so eine neue Härte reinkommt und sich das auch zeigt in sozusagen ja Gewalt und Zustimmung. Also keine Ahnung, wenn ich mir zum Beispiel, ich komme ja eher aus so einer kulturwissenschaftlichen Ecke, wenn ich mir Spielfilme angucke, das ist ein einziger Weltuntergang, Endkrieg nach dem anderen. Und es gibt überhaupt, wenn ich mir das vergleiche zum Beispiel mit anderen Zeiten, wo andere Filme gedreht worden sind, 70er Jahre zum Beispiel, wo du so ganz viel Versuche hast, auch kulturpolitisch oder kulturell einfach andere Ideen von Gesellschaft, gesellschaftliches Miteinander zu entwerfen. Und wenn ich mir heute Filme angucke, es ist nur noch Krieg und Vernichtung tatsächlich. Und wenn ich mir viele politische Gruppen angucke, wie sie eigentlich umgehen mit der anderen Seite, es ist auch nur noch so, man hält eigentlich nicht mehr den Widerspruch aus, es soll alles weg. Es ist eigentlich sozusagen ein Diskurs der Vernichtung und ich sehe darin schon eine Verhärtung und auch was Kriegerisches. Und darin passt natürlich schon auch diese ganze Zeitenwende, diese Aufrüstung und dieses, wir müssen uns jetzt hier wieder fit und wehrhaft machen. Das ist natürlich ein politischer Diskurs, ein medialer Diskurs, aber ich finde, es ist auch ein kultureller Diskurs und eben auch einer, der natürlich am Ende auch in der Gesellschaft sich wiederfindet. Also das ist wieder der kriegerische Mann, die Treadwife, sozusagen alte Rollenmuster da zurückkommen, auch bei den Menschen, die eben auch so gewaltvoll natürlich auch gekennzeichnet sind.
Ja, also ich meine, natürlich gibt es alles. Ich würde nur, und es wird auch stärker, also ich meine die ganze Manosphäre und so weiter.
Genau.
Aber das ist, glaube ich, genau das, was ich sage, zu glauben, das sei die Mehrheit der Bevölkerung. Das glaube ich nicht. Die Zahlen zeigen das auch nicht.
Hm. Ja, vielleicht kann man auch nicht das abgrenzen. Es geht auch nicht, der eine ist so, der andere ist so, sondern es gibt ja Tendenzen, da würde ich dir total recht geben, in uns allen. Und man kann sozusagen in den Faschismus auch innerlich sozusagen reingehen oder in die Solidarität. Also das ist auch, hat was mit Angst und mit Mut und mit den Bedingungen zu tun. Das glaube ich auch. Also ich würde jetzt nicht sagen, die Leute sind verloren, sondern alle sind fähig zur Solidarität und alle sind fähig zum Faschismus, das stimmt. Das würde ich auch so sagen. Nur das eine hat sehr stark gerade so eine Konjunktur und das andere ist sehr, sehr leise geworden. Vielleicht nochmal zum Ende, wie können wir das stärker machen? Also sozusagen die Lust, die Attraktivität der Solidarität.
Also wie gesagt, ich glaube, dass Autoritarismus und Faschismus durch Spaltung nur funktionieren kann. Anders, also wenn du eine Gesellschaft hast, die irgendwie zu 80% vereint ist, wir wollen ein gutes Leben haben, wir wollen, dass unseren Kindern gut geht, wir wollen gute Löhne haben, wir wollen weniger Vermögensungleichheit und so, wenn das 80% der Gesellschaft sagen würden, dann hätten die ein Problem, dann könnten die nicht regieren. Das könnte Trump nicht in den USA, das könnte die AfD nicht, die würde nicht aufsteigen, wenn die Gesellschaft vereint wäre. Deswegen sehe ich tatsächlich in dieser Polarisierung ein Riesenproblem. Und ich, wie gesagt, das ist zu groß, als dass man sagen könnte, wir bräuchten im Prinzip ein anderes politisches System, das nicht auf Polarisierung und Macht aufbaut, das tut es aber heute. Wir bräuchten machtkritische Medien. Aber da wir das alles nicht haben, kann ich nur nochmal sagen, dass man versuchen sollte, erstens mal ganz, ganz praktisch sozusagen Redaktionen schreiben, immer und immer, immer und immer wieder. Die lesen das, gerade im öffentlich-rechtlichen Abgeordneten zu schreiben, klar zu machen, dass wir das nicht wollen, dass wir einander nicht abwerten wollen und einander nicht hassen wollen, weil ich nicht glaube, dass die Mehrheit der Gesellschaft das möchte. Und da muss ich halt bei mir anfangen. Wenn ich denke, doch, die Mehrheit will das oder die andere Hälfte ist halt böse und will das, dann, ja, was, also dann ist es natürlich schwierig, da noch Mut zu entwickeln. Weil dann denke ich, ist eh verloren, weil die Hälfte der Gesellschaft ist eh böse oder will Faschismus. Was ich nicht glaube, ist jetzt auch nicht, also.
Es gibt die Fähigkeit in allen zum Kommunismus oder zur Solidarität. Ja, also so als Grundlage sozusagen, wie kann man eigentlich miteinander umgehen, ohne einen Vorteil voneinander zu wollen, ohne sozusagen jemanden abwerten zu wollen.
Ja.
Das ist, steckt in allen, genau, ja, auf jeden genau Fall. Wie auch das andere, ja. Mhm.
Genau. Also das einfach für sich auch immer wieder klar machen. Also das, weil indem man andere abwertet, unterstützt man dieses Polarisierungsspiel ja. Man macht das ja mit. Man hilft ja dabei.
Ja.
Und das ist etwas, was man verändern kann.
Gilda, vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke dir.
Das war wirklich total interessant. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke, danke. Es waren jetzt immer so kleine Ansätze. Eigentlich müssten wir jetzt noch 3 Stunden über diese ganzen Ansätze, aber es war
ja,
trotzdem...
Ja, sehr gerne, jederzeit.
Vielen, vielen Dank.
Dankeschön. Ihr hörtet den Manipod im Gespräch mit Gilda Sahebi zum Thema Rassismus, autoritäre Wende und was wir dagegen tun können. Wie immer findet ihr weiterführende Infos und Links in den Captions auf unserer Website rosalux.de/manipod. Bleibt stabil, solidarisch und postmigrantisch. Bis zum nächsten Mal.